Wirklich natürlich. Das Hörlicht für alle, die Pflanzen lieben, Obst, Gemüse und.
Ja, liebe Freunde da draußen, da sind wir wieder in der Lustraumrunde. So grundsätzlich. Wisst ihr eigentlich, wann Frühling ist?
Ja, 21. März ist doch Frühlingsanfang.
Ach, Quatsch doch nicht. Frühling ist, ich bin nämlich hier in Andres Tonstudio. Frühling ist, wenn alles umgeräumt ist. Also das ist alles, das Mikrofon kommt nicht von links, sondern von rechts.
Ne? Ich habe gerade Turnstudio verstanden, ist auch nicht schlecht.
Turn?
Turn, ja. Ich dachte, du wolltest jetzt mal ein bisschen Naturturn machen.
Ne? Tonstudio, ne? Da merkt man, wann ist Frühling.
Ja, wir bauen ja hier um, weil wir ja hier auch ja, bald in Zukunft ja, was Neues verkünden dürfen.
Na, sehr schön.
Kleine Überraschung für euch da draußen, ne?
Ich dachte immer, Frühling ist, wenn so die Leute, also jetzt so durch die Straßen fährt, wenn die Leute in den Gärten so mit heller Kleidung anfangen, ihren Garten umzugraben. Jetzt, ja, den armen Regenwürmern und Asseln die Lebensräume klauen, indem sie nun jedes Blatt wegfegen und mal klar Schiff machen, mal Frühlingsputz machen, wie ja nicht nur im Haus, sondern auch im Garten. Ja, sage ich, liebe Leute, muss man nicht machen. Aber ich habe jetzt irgendwo mal gelesen.
Ja, erzähl mal, ich mach mal dein Mikro nochmal.
Ja, du machst mal mein Mikro nochmal anders.
So, weil du ja deinen Kopf immer so schön bewegst.
Ich bewege meinen Kopf. Ja, du, das ist in meinem Alter nicht so einfach. Also, und ich bin. Ich bin immer froh.
So, guck mal.
Wenn sich dann immer noch was bewegt, ne?
Also wenn ja, oben rum und unten rum, ne?
Ja, wenn so ein bisschen was wehtut und er sagt, oh ja, nee, du bist, ach, herrlich, wir leben ja noch, ne?
Ja.
Nein, also Frühling habe ich jetzt irgendwo gelesen, ganz spannend, Frühling ist, wenn die Seele bunt fühlt und denkt.
Ach, Gottes Willen. Also eine Seele kann ja nicht denken, die kann auch nicht fühlen.
Nee, stand da irgendwo mal drin und ja. Denke ich, naja, ich war da neulich im Baumarkt.
In der Frau im Spiegel oder wo stand das drin?
Keine Ahnung, irgendwo.
Ja.
War ja nur neulich im Baumarkt und da sehe ich das alles bunt und alle kaufen Blümchen und so.
Ja.
Und da habe ich gedacht, irgendwie passt das ja, dass der Mensch so eine Sehnsucht hat. Also dass es ist jetzt Aufwachen, es entwickelt sich jetzt was, ne? Und
ja.
Das ist
ja
eine spannende Zeit, aber.
Das ist ja die große Frage, ob sich immer was entwickelt. Also, wenn der Mensch wirklich mit den Jahreszeiten leben würde, dann würde das Leben ja ein bisschen anders aussehen hier, ne?
Genau.
Ja? Wobei man könnte ja auch sagen, manche Menschen leben ja mit den Jahreszeiten. Im Winter gehen sie nicht raus, weil da ist ja kalt. Was will ich draußen? Die Natur ist auch nicht so schön. Dann hast du den Wind. Ja, und im Herbst dann so Regen und
so ungemütlich.
Ja, und dann wird so schnell dunkel und sowas. Ja. Also wenn wir dann abends spazieren gehen, es ist auffällig, dass im
so
Winter...
So wenig los ist draußen.
Ja, im Winter und im Herbst. Also ist ja teilweise Nachmittag schon wenig los, je nach Wetterlage.
Ja.
Aber zum Abend hin, also gerade wenn du nach 20 Uhr gehst, das ist ja, früher hätte man gesagt Straßenfeger, ne? Da gab es ja diese sogenannten Straßenfeger von Francis Durbridge, wo die Leute in den 60er Jahren oder auch in den 50er Jahren am Radio saßen, weil die neue Folge kam. Da waren die Straßen leer gefegt und heute.
Durbridge, Hitchcock. Hitchcock hieß er, ne?
Ja, aber Durbridge war ja Francis Durbridge, Paul Temple und sowas, hat ja dann Fälle ne, fürs Radio gemacht.
Ja, das und, Halstuch oder so. Ich erinnere mich dunkel, aber ich hatte schon 100 Jahre
das hin. Das Halstuch, ne? Das Messer. Oder M, eine Stadt sucht ihren Mörder, ne? War ja dann auch eine Verfilmung. Naja, aber letzten Endes ist es ja so, also man geht ja eigentlich dann raus, wenn es schön ist. Also die allermeisten, würde ich sagen, ne? Also außer die, die zur Arbeit müssen.
Und die an Nord- und Ostsee leben, ne?
Also ja.
Die haben ja nun mal ein Wetter, mit dem sie klarkommen müssen. Und dann wird die richtig, sagt man ja immer, so mal Spruch ist. Musste ich nur vernünftig kleiden. Ich merke das ja auch immer, wenn ich mit meiner Trampeltruppe da, mit Nordic Walking da, mit meiner Rentnerband unterwegs bin. Abends, so dienstagsabends, wenn wir dann durch den Kurpark gehen oder so. Da sind dann so ein paar Nachwuchssportler, so junge Leute, Studenten. Lüneburg ist ja auch eine Studentenstadt. Die denn da auch unter dem Licht also auch trainieren. Also ich finde das toll, die machen dann natürlich ihren Booster an. Ne? Bu, 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 bu. Aber
das ist der Trainingstakt.
Trainingstakt. Aber da gibt es mehrere Gruppen in dem großen Park, die dann unter den Laternen, das ist in Lüneburg ja irgendwie neu, dass diese, Laternen mitdenken. Also wenn sich dann jemand in den Bereich der Laterne bewegt, dann wird sie heller. Und wenn man sie das wieder verlässt, nein, ich finde das toll. Hm. Also früher mussten wir ja immer mit diesen mit den Lampen, mit den Stirnlampen spazieren gehen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ne? Also die Lampen werden schönes Licht. Ne? Also wird wieder hell, dann wird es wieder dunkel. Also das ist eine tolle Stimmung. Und da gibt es junge Leute, fand ich immer so, ne, sagen wir, hallo, ach, ihr wieder, denken die, ne, die alten Säcke, da laufen da wieder ein bisschen durch den Wald.
Ja, aber man kann ja auch ohne Licht. Ne?
Ja, man könnte auch
also ohne Licht. Also ich gehe ja nie mit Licht. Ich finde das ganz grausam. Auch wenn dann welche entgegenkommen, die denn Licht haben, oder es ist ja noch schlimmer, Hunde haben ja heute häufig diese Lichtbänder, was du da den Tieren auch antust, ja. Also es ist wirklich gruselig. Da müsste man den Hundebesitzer mal sagen, ja, trag doch auch mal so eine Kette.
Ja.
Ja, warum hängst du das deinem Tier denn um? Und du glaubst jetzt, dass das Tier findet das jetzt toll, oder was?
Naja, aber diese Truppen treffen wir da im Kurpark auch und dann haben sie ja, ein Hund hat grün, blau, rot, also es gibt ja alle Farben, ne? Damit man die Hunde auch in der Dunkelheit erkennt. Ja, André, also
Thema heute.
Das war ja eigentlich nur zum Aufwärmen, ne? Dass auch alle mitkriegen, dass Frühling ist, auch die Letzten in der letzten Reihe.
Ja.
Aber ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, das würde ich sehr erfreuen, würde ich mal so sagen.
Naja, du bereitest dich ja quasi eine Woche intensivst drauf vor, bringst dann deine drei Aktenordner mit und sagst dann so, wie so ein Lehrer, der Naturlehrer.
Das wäre es auch noch, dass ich in meinem Alter mich so vorbereite. Das habe ich in meinem alten Job gebraucht. Also, ach so. Nein, es springt mich manchmal die eine oder andere Notiz an.
Oha.
Ne? Ja. So, ne? Was ich so lese oder mitkriege und denke, oh, du warte mal ab, André, da kommen wir mit einem anderen Thema um die Ecke. Nein. Ja. Liebe Leute, heute sollte das Thema einfach mal Hülsenfrüchte sein. Ich wollte dir
und Hülsenfrüchte, deine,
es ist ja im Frühling, es wächst ja noch nichts, außer Gewächshaus und diesen Dingen oder so. Und ich finde, wir haben so in den letzten, wie viele haben wir gemacht, wie viele Podcasts?
12, glaube ich schon. Und es gibt übrigens eine Neuerung, denn du hast jetzt ja auch deinen eigenen YouTube-Kanal.
Auch das noch. Mensch.
Also wer möchte, werde ich unten verlinken, könnt ihr natürlich reinschauen. Da seht ihr den Meister, den Master of Disaster mal in Aktion, in seinem Garten beim Rumpflanzlichten und beim Erklären. Und ja, sind ja schon jetzt Videos oben, also zum Beispiel zum Thema, na, wir verraten es noch nicht. Also ihr könnt ja mal reingucken, klickt mal auf den Link.
Nein,
also und das Schöne ist, die Videos gehen auch nicht so lange. Ne? Ja. Also das ist eine schöne kurze Zeit, 5 Minuten, 10 Minuten mal, da kann man mal reinschnuppern. Und vor allen Dingen kann man das auch gerne mal weiterleiten an alle Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. Ne?
Ja, natürlich kann man das. Ne?
Ja.
Man soll ja von den Erfahrungen der Älteren, ne, die auch ihre, ich sag mal, Schiffbrüche erlebt haben, soll man durchaus ja mal was mitnehmen. Und ich sag mal, im Leben muss ja jeder Mensch seine Fehler selber machen. Weil nur aus den Fehlern man ja auch lernen kann. Und ich kann mich daran erinnern, an meine Eltern, dass ich gesagt habe, oh, wie geht das? Diese Alten, die wissen doch alles besser, diese Schlaumeier. So, ne? Und dann hat man sich gewehrt. Deswegen, liebe Leute, ne? Fehler gehören zur Entwicklung dazu.
So. Ja, aber nicht bei Tieren und Pflanzen. Das würde ich gerne mal dazu sagen, weil man kann sich ja zum Beispiel, wenn man jetzt Tiere hält, was ja auch schon ein grausamer Begriff ist, ja, also man ist Tierhalter, ja, also ich halte die quasi fest, da macht es schon Sinn, sich von Profis Tipps holen zu lassen, also Profis in Anführungsstrichen, weil da gibt es ja auch solche und solche, also die das, ich sag mal, tiernah machen, ja. Weil, ich meine, da kannst du ja auch nicht sagen, ja, dann hast du mal ein Tier und dann machst halt Fehler mit dem, ja, dann chippt das halt. Weil dann bricht sich das mal das Bein oder kriegt man nicht genug zu essen. Und das ist ja bei Pflanzen auch so, ja?
Ja, man kauft sie und schmeißt sie weg.
Ne? Weil das sind ja Lebewesen. Ich würde immer sagen, bei Lebewesen, wo du eine Verantwortung für ein anderes Lebewesen hast, da ist es wichtig, sich auch ja mal zu informieren, weil auch eine Pflanze ist ein Lebewesen. Da kann man ja sagen, ja Gott, dann geht halt da die, was weiß ich, die Gerbera mal ein, ist sie nicht mehr so schön oder dann ist die Mohrrübe, ja, die ist dann halt im Pöscher, das ist auch nicht so schlimm. Das ist ja auch ein Lebewesen.
Ja. Und deswegen sage ich ja, es gibt ja sehr viele professionelle Leute, die das ganz schnell runterrattern mit griechischen und alten Namen und so. Und ich bin ja nun einer, der nicht studiert ist, der das aus Leidenschaft macht, auch schon über viele Jahre. Und das mag auch nicht immer so professionell und ganz genau an jeder Stelle sein, so, ne, aber ich habe ja mit den verschiedenen Gemüsesorten wie auch so meine Erfahrung gemacht.
Oh, da hast du ja auch auf deine kleinen Plastikschilder immer die lateinischen Namen aufgeschrieben, ne?
Ja, ganz früher.
Kennst du den lateinischen Namen für Hülsenfrüchte?
Nein.
Flatulensis heißt das.
Ja, ja. Ja, ja, das ist so ähnlich wie Calendula officialis, ne? Das ist die gemeine Ringelblume.
Ja, wurde dann später vom Furzus übernommen. Das ist umgangssprachig, ist der Furzus bei der Hülsenfrucht.
Nein, aber ich sag mal, du lachst ja so ganz herzhaft, ne? Aber die Hülsenfrüchte,
ja,
da sind ja
keine Früchte.
Das sind ja Bomben.
Aber also, das ist nicht schon, kann man nicht mal schon beim Begriff bleiben, was das, ja, für ein Wahnsinn ist? Man sagt Hülsenfrüchte.
Ja.
So wie die Erdbeere ist ja in Wirklichkeit auch keine Beere.
Nee, das ist.
Aber was für, ja, ja. Was für ein Schwachsinn sozusagen, ja?
Ja, ja.
Also allein schon beim Wording mischt man da alles Mögliche und man sagt eine Hülsenfrucht. Ja, aber unter Frucht versteht man ja was anderes.
Ja.
Man könnte ja sagen, eine Hülsenbombe.
Ja, ja, nee, also man sollte ja auch viel mehr Hülsenfrüchte, wir kommen ja noch mal zu den ganzen Familien, immer auch zu sich nehmen. Weil gerade also in der vegetarischen und in der veganen Küche sind das ja quasi Grundnahrungsmittel für euch, ne? Diese ganzen Mehle oder Klein oder so von Lupine oder von Kichererbse oder von diesen ganzen Dingen sind ja Grundbestandteile von veganer Ernährung. So, weil diese, wie du gesagt hast, das sind Bomben. Ja, das sind Bomben.
Ja, weil, Linsen.
Weil in denen.
So, Leinensamen.
Genau, weil.
Das sind ja keine, das sind ja keine Hülsenfrüchte. Nee, ne? Ich wollte dich gleich mal testen. Ja, ja, sehr gut.
Ich merke das schon. Ne? aber da sind ja Omega-3-Fettsäuren, da sind
Ballaststoffe, Proteine
drin.
Ja, also in erhöhter Menge, ne? Also es ist ja in fast allem. Fast alles drin. Stimmt natürlich nicht so ganz, ja. Aber es ist ja manchmal überraschend, wenn man mal auf die Inhaltsstoffe guckt, was dann wo drin ist. Also auch mal etwas für oder gegen so vegane Ersatzprodukte, weil man da ja auch sehr gern sagt, ja, jetzt hat man so eine vegane Salami oder so ein veganes Stück Mortadella oder sowas, ne? Da ist ja auch viel Chemie-Schiedkram drin. Aber wenn du dann mal raufguckst, so, da war mein großer Sohn nämlich sehr überrascht, dass ich sage, was meinst du, wie viel Eiweiß ist hier drin? Weil wenn du ja Muskeln aufbauen willst, brauchst du ja Eiweiß, Protein und sowas, wie viel ist da so drin? Mhm. Und hat er raufgeguckt und sagte, oh, 33 Gramm auf 100 Gramm.
Ja.
Und da muss man schon sagen, ah, das ist ja irre viel.
Ja.
Also das ist ja wirklich irre, irre viel. Ja, also ich hätte jetzt so manche veganen Ersatzprodukte jetzt nicht als Eiweißquelle genutzt, weil du natürlich auch manchmal Sachen drin hast, wo du sagst, okay, die basieren jetzt vielleicht auf Weizen oder auf Soja, ist jetzt auch nicht so der große Bringer. Aber das ist eben spannend, da wirklich mal reinzugucken, weil man überrascht ist, was da wirklich drin steckt und in was für einer Vielzahl, weil du musst dann natürlich auch weniger davon konsumieren, dass du ordentlich auch zum Beispiel Eiweiß bekommst, ne?
Und da, ich finde, da ist das Thema Ballast spürbar. Also wenn du mal ein Linsengericht isst, da gibt es ja zig Linsen von Berglinsen und schwarzen Linsen und geschälten Linsen.
Also gelbe-rote.
Gelbe-rote, von denen ich eigentlich absehen würde, weil die werden zwar relativ schnell gar, die braucht man nicht vorweichen und sowas, aber da ist ja die Hülle, also das Wichtige, was also auch eine Linse ausmacht, ist ja entfernt.
Aber ist besser als nichts, weil schmeckt dann teilweise für die meisten einfach besser, sage ich mal. Ja. Weil ja so diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen, diese Urprodukte aus der Natur teilweise eben, ja, die sind nicht so convenient, wie man sagen würde. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht so der Mainstream-Geschmack.
Nee, so nicht so schicki, ne? Das ist so in irgendeine Schublade geraten, diese Hülsenfrüchte. Deswegen fand ich das mal ganz gut, dass wir, bevor es jetzt alles sprießt, ne, und wir dann frisch aus dem Garten ernten, nochmal dieses Thema quälen. Und nicht umsonst hat ja... wo ist denn mein Zettel? Ich habe mir nämlich hier, weil das ist bei diesen Podcasts, bei anderen ist das natürlich immer so aufregend und auch so ein bisschen aufgeregt, ne, wenn man das alles so... hier voneinander bringt. Also da hat schon, ich sag mal jetzt, ich kam nicht auf Karl, ne? Also der Große wusste ich.
Ja.
Also Karl der Große, der lebte ja 700, 800 nach Christi. Da muss man sagen, dass die damals schon verfügt haben auf ihren Gütern, dass die Bohnen angebaut werden müssen.
Mhm.
Also muss man sich mal, das waren ja die Herrscher, die Landgüter ohne Ende hatten und die konnten ja nun auch ihren angestellten Bauern schon mal vorschreiben, was sie da zu machen hatten.
Ne? Ja, die haben ja von denen auch Geld gekriegt.
Ja, und die haben dann schon mal zuhauf mussten die damals, das fand ich spannend, als ich da mal gegoogelt hatte, die Ackerbohne angebaut. Mhm. Und die Ackerbohne, sagt die Ackerbohne sowas, hört sich irgendwie so ländlich an, so uninteressant.
So nach Acker, ne?
So nach Acker und nach Bohne.
Nein, das ist ja, weil die Bohne wächst ja nicht auf dem Acker in der Regel.
Nein, aber wenn sie kultiviert wird und angebaut wird,
ja.
Das ist die sogenannte Puff, Sau, Vieh, Schweine oder die dicke Bohnen. Aber dicke Bohnen sagt ja was, ne? Die kriegst du ja heutzutage getrocknet oder die kriegst du, da muss man sie sehr lange einweichen, aber meistens gibt sie in Gläsern.
Oder in Dosen, ne?
Oder in Dosen, ne? Und sag ich nochmal, was passiert, wenn du Erbsen, Ackerbohnen zusammenmischt? Also es gibt da ein Start-up-Unternehmen in München, habe ich jetzt irgendwo mal gelesen, die stellen veganen Thunfisch her. Hast du das auch schon mal gehabt?
Haben wir auch schon probiert, ja.
Ja. Mhm. Das ist eben Erbsen, Ackerbohne, Kapern und noch so ein paar Ingredienzien.
Naja, und unser Joghurt, also den ich gerne mal esse, was ja kein Joghurt ist, ja, sondern das ist hauptsächlich Ackerbohnenprotein.
Ja, da kannst du mal sehen.
Und das Lustige daran ist ja wirklich, da ist dann in meiner Wahrnehmung, wenn ich mir die Inhaltsstoffe angucke, wobei du bei allem industriell verarbeiteten natürlich, da steckt ja vieles drin, was du nicht drauf liest, was es nicht raufschreiben müssen. Ja. Aber wenn ich mir das dann durchlese, sage ich, da ist fast gar kein Zucker drin, aber es schmeckt süß.
Ja.
Ja, es ist jetzt aber auch nicht übertriebenes Süßungsmittel drin. So, und es gibt ja so Sachen, wo du sagst, ach, da hat man mal einen Jappel. Oder vielleicht will man auch mal ein bisschen was Süßes. Aber es gibt ja auch viele Alternativen, wo du sagst, oder ist das quasi, das ist eigentlich Ackerbohne. Ja. Das ist ja schon irre, ne? Also das als Joghurt oder als etwas Süßes, weil man würde sich ja jetzt quasi nicht eine Ackerbohne oder eine Bohne allgemein irgendwie so vorstellen, dass man die verquillt und hat einen Joghurt.
Ja, aber ich finde das interessant, weil wir ja alle wissen, dass die Thunfische in den Meeren aussterben. Und der meiste Thunfisch wird ja in Dosen verkauft. Und das sind, ich sag mal, nicht Blauflossen und Gelbflossen-Thunfische oder so, die dann viel in Japan gegessen werden und roh gegessen werden. Die drohen ja auszusterben. Und ich finde das irgendwie toll, dass man zum Erhalt der Meere einen Ersatzstoff findet. Und deswegen finde ich das toll, dass so junge Menschen da. Obwohl München ist für mich, naja gut, ist eben der Freistaat Bayern. Ne? Also dass sie da auf diese Idee gekommen sind, so ein Ersatzprodukt für Thunfisch herzustellen. Allein aus dem Grund, dass man die Meere schont und dass man jetzt mal dazu kommt, weil die Fischer fangen erst die großen Fische, dann fangen sie die mittleren Fische und irgendwann fangen sie die kleinen Fische und dann gibt es gar keine mehr.
Ja, das wird auch so kommen, weil das hält ja sowieso keiner auf. Ja. Also letzten Endes ist die Masse der Menschheit ja so abgestumpft. Ja. Das ist aber nochmal ein anderes Thema für sich, weil diese Ersatzprodukte, das ist ja für eine, ich würde mal sagen, man könnte es aus Verstandessicht sagen, für eine intellektuelle Zielgruppe für eine mitfühlende. Die sagen, ich möchte die Meere schützen und ich esse jetzt gern Thunfisch. Die könnten ja auch sagen, ich esse gar keinen Thunfisch.
Ja.
Ist ja eine Alternative, ne? Weil mir quasi der Geschmack des Thunfisches nicht so wichtig ist, wie dass ich weiß, dadurch wird was rausgefischt und getötet und teilweise merkwürdig gezüchtet, was ich nicht möchte.
Aber die Leute sagen ja gerade, weil das so Schlagworte sind, Omega-3-Fettsäuren, im Thunfisch, in der Makrele und wie auch immer.
Ja, und Schwermetalle, Mikroplastik, auch im Fisch, richtig viel.
Aber das sind ja so Dinge, die jetzt sagen, Omega-3, und da wird das in der Werbung, wird das breit getreten und die sagen, Omega-3, also Omega-3, der Thunfisch muss auf den Tisch. Ne? Aber deswegen sage ich ja zu Hülsenfrüchten, wie viel Omega-3-Fettsäuren auch in diesen Hülsenfrüchten sind. Auch das wird unterschätzt.
Oder Chiasamen hast du ja auch Omega-3-Bestandteile drin.
Und dass diese jungen Leute jetzt sagen, wir wollen genauso ein gesundes Lebensmittel wollen wir produzieren. Mhm. Das wollen wir aber auf eine andere Art und Weise tun. Mhm. So, und ich finde, da muss man mal mitgehen und sollte das auch mal ausprobieren, ne? Denn denkt man an die Sojabohnen, wie man in Brasilien oder wo auch immer ganze Wälder rodet, um die Sojabohne anzubauen. Dann transportiert man die dann noch mit dem Schiff nach Europa und dann macht man daraus Sojamehl und das verfüttert man an Rinder, nur damit man Fleisch erzeugt.
Ja, das also weiß
ich sag mal, ja. die Sojabohne, die ja schon selber so gesund ist, produziert man in Schweinefleisch hinein, um dann ein schlechtes Lebensmittel nachher auf dem Teller zu haben.
Ja, weil es geht halt um Masse, es geht um Profit. Aber so ist es halt und deswegen wirst du das nicht aufhalten. So, und das muss man auch nicht. Ja, weil es ist nicht die Aufgabe von uns allen, hier Dinge aufzuhalten. So, weil es eben auch ganz viele Menschen auf der Welt gibt, die gar keine Alternative haben zu, ich muss Tiere töten zum Beispiel. Weil wir immer aus dieser westlichen Welt gucken und sagen, ja, beim Supermarkt gibt es ja Alternativen. Dann kann man ja in der westlichen Welt schon sagen, ja, wie viele haben denn das Geld auch für den, der kostet dann zwischen 2 Euro und 3 Euro, so eine Dose Thunfisch. Und ein normaler Thunfisch kostet unter 1 Euro.
Ja.
So, da kannst du natürlich auch sagen, ja, aber das ist schon was. Das kann sich eben auch nicht jeder leisten. Ne?
Das wird ja immer so gesagt. Und es wird, was ich auch immer wieder höre, nein, wir müssen an die Armen in unserer Gesellschaft denken. Und man hat aber festgestellt, dass im Verhältnis zu den 50er, 60er, 70er Jahren der Anteil vom Einkommen an Lebensmitteln eher fällt und dass der Anteil früher wesentlich höher war.
Das hat aber auch mit der steigenden Miete zu tun, mit den steigenden Energiekosten zum Beispiel. Ne?
Okay, mach alles so sein. So, und deswegen,
und mit dem, ich sag mal, wie die Kinder dann aufwachsen, wie wenig Zeit man zum Kochen hat. Also das, da kannst du ja das Elend weitermachen, dass die Leute sagen, naja, dann macht man Convenience und die Convenience-Produkte sind günstiger und ich mache lieber Maggi und Knorfix für meine Soße.
Aber wir wollen ja die Menschen erreichen, ich glaube, die auch ein bisschen anders denken und die jetzt sagen, ich probiere das mal aus. Ich gebe mal für ein gesundes Lebensmittel mal einen Euro mehr aus und weniger für zuckerhaltige Dinge, für fetthaltige Dinge, für andere Dinge, für Limonaden und etc.
Ja.
Und investiere nicht nur in die Gesundheit meiner Kinder, sondern auch in meine Gesundheit. Ich investiere ja etwas. Zu einem etwas höheren Preis investiere ich in Gesundheit, in Auffassung von Lebensmitteln, in Akzeptanz von Lebensmitteln. Ich sag mal, will fast Ehrfurcht sagen, dass man jetzt sagt, okay, und es gibt ja mit Ehrfurcht, sagen die immer, ja, wie kann man beim Lebensmittel oder beim Gemüse Ehrfurcht haben, ne? Aber ich muss sagen, ich merke das ja durch meinen eigenen Gemüsegarten, meine 25 Beete oder manchmal 24,5, ich weiß es immer nicht so genau, dass ich jede kleine Möhre wird verarbeitet, dass ich mit den Lebensmitteln, die ich selber produziere, dass ich da einen anderen Bezug dazu habe und aber auch sowas, so eine Art wie Ehrfurcht habe, dass ich sage, nein, das ist angebaut, das hat viel Mühe gemacht, das hat auch Schweiß gekostet, Wasser und Energie. Und ich gehe mit den Lebensmitteln eben auch respektvoller um. Also,
ja, aber weil ein Teil ja quasi deiner Lebenszeit, Energie und des Geldes und natürliche Ressourcen, wie zum Beispiel Wasser, ist da ja reingeflossen. Und deswegen steckt da drin ja auch sozusagen in Anführungsstrichen ein Teil von dir. Aber das Prinzip auf der Welt ist ja, alles voneinander zu trennen. Weil du eben nicht die Kuh kennst, von der das Fleisch da kommt. Weil du eben nicht das Kälbchen siehst, aus dem man den Döner dann herstellt. Weil es gespalten ist. Es ist quasi ein Neutrum. Ja, da liegt einfach irgendwas und dann guckt man sich das an und sagt, ja, das schmeckt lecker und das esse ich jetzt einfach mal. So wie so ein Thunfisch, habe ich ja früher auch gegessen. Ne? Ist ja gar kein Vorwurf an Leute. Das hat ja einfach damit zu tun, dass man darüber natürlich auch nicht aufgeklärt wird. Aber an der Schule ja auch nicht.
Nein, das ist auch nochmal so ein Thema wie schulische Bildung zu Lebensmitteln oder zu Tierhaltung oder zum Leben allgemein nochmal dargestellt wird. habe ich auch andere Vorstellungen, ob man irgendwelche Formeln, die man oder Dinge, die man googeln kann und die heute keiner mehr sich in den Kopf reinhaut, die muss man in der Schule lernen und die Dinge fürs Leben, die bleiben auf der Strecke, ne? Oder werden so kurzweilig auch nur beschrieben oder sowas, dass die jungen Leute da überhaupt keine Notiz von nehmen. Aber weil du gerade von Rindern gesprochen hast, ich habe gestern oder vorgestern irgendwie in so einer Nachrichtensendung die schönste Milchkuh Norddeutschlands gesehen.
Oh Gott.
Ja. Und wenn du dann mal siehst, wie so Jungbauern dafür ausgezeichnet werden, dass sie, also ich finde, das ist schon, also ich, schlimm war, fand ich das. Diese Superkuh wird ja nach Milchleistung beurteilt. Jahresmilchleistung und
Ertrag.
Nach Ertrag.
Was also, erwirtschaftet ein freies Tier an Ertrag für jemand anderen? So, ja.
Aber wenn ich dann diese Kuh gesehen habe, wo das Euter hinten zwischen den Beinen auch noch raussteht, eine riesen Euter hat, also wahrscheinlich eine Milchleistung von X und alles klatscht und freuen sich über dieses arme Lebewesen, das man so gezüchtet hat, dass es über Milchleistung geht und nach 4 Jahren kommt es in Gulasch. Dann ist so ein Leben von so einer Milchkuh ausgehaucht. Also nur, dass man eben nochmal zu Kuh, was mir denn...
Ja, und sie muss ja permanent geschwängert werden, weil sie sonst keine Milch produziert. Das ist ja quasi, also ein Frauenkörper produziert auch keine Milch, wenn sie eben kein Kind hat, ja, oder, weißt du, das hört irgendwann auf. So, und deswegen werden sie ja permanent frisch besamt sozusagen und dann kriegen sie eben Kälber und die werden denen weggenommen. Weil für die ist ja eigentlich die Milch, aber das Kalb darf natürlich die Muttermilch nicht trinken, weil das brauchst du ja für die Produktion. Und das ist ja einfach nur mal faktisch dargestellt, wie es ist. Das ist ja noch nicht mal beurteilen, zu sagen, ist das gut oder schlecht. Das ist ja das, was ich mir wünschen würde, dass man gar nicht kritisiert. Ja, was macht ihr da? Das ist ja total schlimm. Oder sagt, ja, das ist aber wichtig, weil wir brauchen die Milch, weil Milch erzeugt ist ja Kalzium und Kalzium stärkt die Knochen, was ja auch schon längst widerlegt ist. Ja, weil der Mensch ist ja das einzige Lebewesen, was die Muttermilch eines anderen Tieres einer anderen Art trinkt. Also kein Wolf würde eine Kuhmilch trinken, zum Beispiel. Das macht natürlich die Natur nicht. Die sagt, von unserer Art trinken wir. Ich trinke da nicht von einem anderen Tier die Milch. So. Und da kann man ganz lange drüber reden. Aber dass man einfach nur sagt, so ist es aktuell und dass man denn die Chance hat, sich seine eigene, in Anführungsstrichen, Meinung zu bilden oder mal wahrzunehmen, was das mit einem macht. Aber das gibt es ja nicht mehr so.
So, und das ist auch in der schulischen Bildung oder so. Ich habe jetzt sitze ja in so diversen Runden mit Philosophen, mit Lehrerinnen und anderen intelligenten Leuten. So. Aber wenn man dann so bedenkt, dass die gar nicht wahrnehmen oder wahrhaben wollen oder wissen, dass eine Kuh eigentlich, um ständig Milch zu geben, dauerschwanger ist.
Ja.
Und sagen, ja, wieso? Die hat doch da ein Euter und da kommt die Milch raus. Ja. Und das ist immer als erstes geht es ja darum, wahrzunehmen, aufzuklären und dann kann sich jeder seine Gedanken machen. Will ich das so, will ich das nicht?
Ich sage ja unserem großen Sohn auch, du kannst doch gern deinen Döner essen. Ich möchte nur, dass du weißt, woher er kommt.
Ja.
Und wenn du das weißt und dann bewusst sagst, du, das ist mir aber egal, ist das ja deine Bestimmung. Das ist nun mal hier auf der Erde so. Ja, also es geht aber darum, dass man überhaupt den Leuten erstmal aufzeigt, wie werden eigentlich Sachen produziert, wie werden Sachen in Verarbeitung gebracht, ne? Was müssen quasi Menschen dafür erdulden. So, auch für natürlich die tollen veganen Ersatzprodukte, in Anführungsstrichen.
Aber
unter was für Bedingungen werden die teilweise hergestellt in anderen Ländern?
Aber das ist ja so. Es muss doch eigentlich so einen Aufklärungsauftrag geben. Und wenn ich jetzt so dein lila T-Shirt so ansehe, dann denke ich immer noch mal wieder, dass viele Kinder in der Stadt eben denken, die Milch und die Schokolade kommen von den lila Kühen, ne? Es hat ja Umfragen gegeben, da wurden Kinder befragt und als Milka noch so ganz intensiv Werbung gemacht hat, da haben die alle gesagt, ja nee, so eine Kuh, also das ist ja herrlicher, diese Schokolade, kommt ja von dieser lila Kuh, die hat dann diese weiße Flecken und lebt in den Bergen und ist ja ganz lustig und ganz fröhlich. Ne?
Mhm.
So, also es geht ja erstmal um Aufklären, um Wahrnehmen, sich Gedanken machen, will ich das oder will ich das nicht? Ich esse auch gern mal ein Stückchen Fleisch oder ich esse auch gern mal eine gegrillte Wurst oder dieses oder jenes. Aber ich finde, man muss alles seinen Raum geben und man muss jetzt auch den Hülsenfrüchten ihren Raum geben. Weil das sind wichtige und wertvolle Dinge. Und wenn ich jetzt Linsen, Sojabohnen, das wird ja mittlerweile alles in Deutschland hergestellt. Mhm.
Und ist ja auch in vielen Produkten drin, ohne dass du es weißt.
Ja.
Weil man das ja meistens gar nicht mehr rausschmeckt. Ne? Also die Industrie sucht natürlich auch nach möglichst günstigen Möglichkeiten, natürlich, um Dinge herzustellen. Und mischt dann teilweise auch einfach so Sachen drunter, wo du dann feststellst, oh, da sind auch Linsen drin zum Beispiel. Was ist, das ist ja merkwürdig. Oder da ist Ackerbohne drin.
Oder Lupinen. Jetzt im Moment ist ja immer mit Lupinen, dabei ist die Lupine. Also eigentlich auch so wertvoll, dass man davon eigentlich mehr Produkte, ich selber habe es noch nicht gegessen, aber es gibt in einigen Dingen sind sie ja immer drin und man schmeckt es nicht raus. Ne? Also ich habe noch keine Verkostung gemacht, wie nun die Linse, keine Ahnung, im Rohzustand oder so, wie man sie essen kann.
Die Lupine meinst du? Oder
die Linse? Nee, die Lupine. Ja. Die Lupine. Und bei den Lupinen muss man eben vorsichtig sein, liebe Leute da draußen, wenn ihr meint, ihr müsst Lupinensamen einfach mal essen. Also nicht vom Bahndamm und nicht auf Nachbars Garten, weil diese Lupinen sind giftig. Mhm. Da sind sehr viele Giftstoffe drin. Es gibt spezielle Lupinen, die gezüchtet worden sind, sogenannte süße Lupinen, wo man also eben auch die Körner verarbeiten kann.
Ja, meine Sache ist das nicht. Also ich habe mit Lupinen auch schon so meine Sachen gemacht.
Ja.
Aber letzten Endes geht es ja nur darum, wenn man es ganz einfach macht, dann guckt man sich den Körper an und fragt den Körper, was brauchst du eigentlich an was? Ja, also das ist ja meine Forderung an Gott irgendwann mal. Ja, oder an die Evolution, wer jetzt ja an die Wissenschaft und den Urknall glaubt, dass irgendwann im Universum hat es mal Puff gemacht und dann war irgendwas da. Also wer weiß, woher, das kennt man ja, ja. Man geht auf die Toilette und Puff ist auf einmal was da, ja. Aber wie kommt das in den Darm?
Das pufft ja nicht so einfach.
Nein, also
bei das mir ist jedenfalls nicht, vielleicht ist es bei dir anders.
Das ist ja die Frage, an was man glaubt, ja. Also ist es eine Schöpfung oder gibt es diesen Urknall? Naja, aber anderes Thema. So, und deswegen ist es ja wichtig, sich immer wieder gewahr zu sein. Der Körper bräuchte ja eigentlich am Arm am besten unten, so wo du es regelmäßig sehen kannst, so ein Füllstandsanzeiger. Ja. Von welchen Nährstoffen habe ich wie viel Prozent? Das wäre eigentlich das Ideale. Dann siehst du, oh, ich brauche jetzt wieder mehr Eiweiß. Oder ich brauche jetzt mehr Vitamin D. Oder ich brauche XY. Ja? Und dann drückst du drauf, so wie könnte ich jetzt mehr Vitamin D kriegen. Hups, verrückt, ich könnte mal in die Sonne gehen. Aber das geht natürlich nicht, wenn ich so dick angezogen bin, weil ich ja Vitamin D über meine Haut aufnehme. Und wenn ich das dann nur übers Gesicht habe, ja, ist das auch schlecht. So, aber das wäre natürlich was Tolles.
Nee, jetzt fang nicht an, irgendwie noch so ein neues Gerät zu erfinden.
Nee, das ist im Körper drin.
Nein, es reicht mir schon, wenn die Leute dann immer mit ihrer ich habe Angst vor dem Tode und ich könnte sterben, alle jetzt mit ihren Fitnessuhren rumlaufen, um immer mal zu testen, ist mein Blutdruck in Ordnung, habe ich genug Schritte gemacht und die ja gar nicht aus dem Körper selbst, aus dem Verstand oder so darüber nachdenken, was gut für sie ist und was der Körper will, sondern die gehen ja nach dieser Uhr. Die sagen, jetzt muss ich erstmal nochmal vor die Tür, mir fehlen noch 134 Schritte.
Ja, und sie glauben, sie sind selbstbestimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Ne?
Ja, nun willst du am Arm irgendwie so ein Teil
erfinden? Nee, im Arm. Man hat hier so eine schöne dünne Haut am Unterarm. Aber worauf ich hinaus will, ist, bevor man sich überlegt, was esse ich jetzt? Also der normale Menschenkörperverstand sagt ja, ich esse das, worauf ich Bock habe. So einfach ist das. Was mir schmeckt, das esse ich. Das sagt nicht der Körper. Der Körper will nur Nährstoffe. Muss ich immer wiederholen. Der will nicht, ja, Rosenkohl schmeckt mir nicht, will ich nicht. Der sagt aber, ein Rosenkohl ist was drin, wäre toll, wenn ich da, ich kann es auch über was anderes nehmen, das ist mir egal, was der Träger ist. Aber ich brauche diese Inhaltsstoffe, weil ich aus der Nahrung die Energie quasi rausziehe und dann diese Nährstoffe in mir verwerte, damit ich quasi meine ganzen Organe bedienen kann.
Ja, aber dann kämpfen doch ständig Verstand und Körper in den Körpern der Menschen gegeneinander, was sie wollen.
Nee, leider nicht, weil der Verstand sich immer durchsetzt.
Ja,
das ist das Problem. Ja. Weil der Körper ist so ein wundervolles Wesen, dass der sogar Krankheiten von anderen Körpern aufnimmt. Ein Körper würde sich für einen anderen Körper opfern.
Du meinst wie bei den Bäumen.
Ja, es ist wirklich so.
Über seine Wurzel.
Wir sprechen ja viel mit den Körpern in unseren Alligträumen oder auch so. Und wenn du die Körper mal fragst, was ist für dich wichtig? Der Körper tritt immer zurück. Er würde immer einem anderen quasi den Raum eröffnen und sagen, was kann ich für dich tun? Der Verstand ist der Egoist.
Aber wenn das in deiner Form der Schöpfung so wäre, wo du sagst, nee, es hat dir nicht den Urknall gegeben und es müsste in einem Körper mal dieses oder jenes passieren, so eine Anzeige, weißt du, mit Rot, Grün und so, wie viel Vitamin D und was braucht mein Körper alles, dann müsste es doch eigentlich gelingen, dass der Körper zumindest ein Pari mit dem Verstand ist oder dass der Körper manchmal gegen den Verstand gewinnt und sagt, nein, Verstand, du trittst mal wie in diesem Lichtraum einfach mal, ne? Von der Barbara finde ich immer ganz toll, wie sie dann sagt, ja, dein Verstand, du gehst jetzt bitte nach hinten, da hinten ist eine Tür, du machst die Tür auf, dahinter ist ein schöner Raum, da kannst du dich aufhalten und der Verstand tritt heraus und geht hinter die Tür, macht seine Tür zu und der Körper reagiert und ist auch mal sich selbst überlassen. Also ich finde diese Darstellung oder so, finde ich immer irgendwie atemberaubend, weil das müsste eigentlich so passieren, dass der Verstand ab und zu mal in den Hintergrund, dass man ihn aussperrt und sagt, du komm, lass mich mal in Ruhe, ne?
Es ist schon ein Riesenunterschied, ob ich jetzt deinen Verstand anspreche und sage, geliebter Verstand, ne, erzähl mir doch mal, was hast du gerade für Gedanken im Kopf, was hast du für Probleme? Oder ob ich den Körper frage, geliebter Menschenkörper, zeig doch jetzt mal auf, wo brauchst du jetzt Unterstützung? So, jetzt zeigen sich die Lungenflügel bei dir, aber auch die Beine, die Knie, ja, die jetzt sagen, oh, ich bin ein bisschen wackelig, mir fehlt Stabilität, ja, ich bin nicht wirklich eingerichtet und sowas und mir fehlt Atemvolumen, mir fehlt Freiheit, wirklich mehr durchzuatmen. Das ist ein Riesenunterschied, aber wir adressieren ja nicht mehr. Wir sagen immer, ja, ist alles ich, alles ist ich und beim Ich setzt sich immer der Stärkste durch. Das ist wie du aus einer Klasse und fragst die Klasse, was wollt ihr heute machen? Und der die größte Schnute hat, ja, der Chef da im Ring, der sagt, der, das wird jetzt gemacht. So, und das ist immer der Verstand.
Ja, aber deswegen finde ich das in diesem Lichtraum ja so gut, dass der Verstand oder so, dass man sich dem Thema annimmt und dass der Verstand einfach mal, dass man, oder es versucht jedenfalls, dass der Verstand auch mal zurücktritt und dass der Körper selber fühlt und mitteilt oder so, welche Bedürfnisse er hat und ob er sich wohlfühlt oder in sich reinfühlen. Ne? Also wie bei diesen Atemübungen in den Bauch reinfühlen. Man atmet ja nicht bei jedem Atemzug so in den Bauch rein. Und einige haben eben Bauch und einige haben mehr Bauch oder weniger Bauch. Aber wenn man das ganz bewusst macht, so wie ich mit meiner Trampeltruppe, wir haben ja in Lüneburg im Kurpark eben dieses Gradierwerk, also das ist so ein, wie kann man das nennen, so ein riesiger Kasten.
Mit Reisig und da läuft quasi Reisig. Salzwasser runter.
Da wird ja, weil Lüneburg auch eine Sohlestadt war, Sohle wird von oben rüber gesprüht und verteilt sich und landet und da entsteht so eine Art Salznebel.
Durch das Runtertropfen auf die Reisigzweige verstreut sich das quasi in der Luft.
So, und dann entsteht eben dieser Salznebel. Und wenn ich dann zu Anfang da mit den Leuten gestanden habe, sage ich ja so, jetzt also mal kräftig einatmet und in den Bauch rein. Dann merkt man richtig, wenn man das bewusst macht, diese Atemtechnik, dass der Bauch sich auch bewegt. Ne? Also man sieht nicht nur, wo der Bauch ist, sondern man fühlt das auch. Und dass dieses Durchatmen, ne, und dieses sich von Gedanken befreien und einfach nur diese Atemübungen macht, dass das eine ganz tolle Angelegenheit ist. Und jetzt die letzten Male, jetzt wird es ja schon heller und wir werden wieder durch den Wald trampeln, da wird mir ein bisschen das fehlen, dass die Leute Einkehr in sich suchen und so eine quasi Mini-Therapie machen, in dem da keiner redet, sondern alle dann bewusst diese Atemübungen machen und dann eben auch diesen Salznebel, der ja nun auch Salz ist ja eigentlich auch ganz gut, Vorbeugung für Schnupfen oder Erkältung oder wie auch immer.
Das könnte man auch mal lange
drüber reden. Ja, aber einsaugt. Salz ist ja etwas, was Bakterien tötet. Das weiß ich ja durch mein Sauerkraut. Ne? Mhm. und durch diese Milchsäure. Ich bin schon der Meinung, dass es, auf jeden Fall kann ich nur sagen, es tut mir gut und ich genieße das, auch wenn du über Salz anders denkst.
Ja, ich habe ja immer so ein Problem mit diesem ganzen, ja, wie soll man das sagen, mit diesem ritualisierten Krimskrams. Ich bin ein Freund vom Alltag. Also, zu wissen, wie atme ich eigentlich, und man kann das jetzt einfach mal machen, machst die Augen einfach mal zu und atmest mal normal. Kannst du jetzt auch mal machen, ganz kurz, bevor wir zu deinen Hülsenfrüchten kommen. Atme es jetzt einfach mal normal. Machst nicht mit?
Ich beobachte dich.
Ach so. Ich will mal gucken. Na, ist ja für dich gemacht, weil. So, oder ihr da draußen atmet einfach mal normal. So, und werdet ihr merken, dass ihr vielleicht ein bisschen flacher atmet. Wenn du jetzt einfach mal sagst, Atemlicht. Wenn du einatmest, Atemlicht, und ausatmen, Atemlicht. Und dann merkst du schon, dass sich was verändert. So, das hat einfach damit zu tun, dass wir es im Alltag machen sollten. Weil wenn ich jetzt nur da stehe, beim zum Reissalzig, gell? Ja. So, oder ich mache jetzt meine Atemwegsübungen, dann ist das immer getrennt vom natürlichen Lauf des Lebens und des Körpers. Das heißt, ich würde immer nur Sachen suchen, die ich jederzeit überall machen kann.
Ja, aber diese Atemübungen, die mache ich auch zwischendurch mal.
Wenn du läufst, machst du sie nicht.
Nein,
kannst du gar nicht.
Wenn ich laufe,
du machst sie auch nicht, wenn du quasi im Garten werkst, auch nicht. Aber da braucht man sie. Man braucht diese Atemübung nicht, wenn der Körper in Entspannung ist. Ist völliger Bullshit, das zu machen. Der Körper braucht sie im Alltag, um zum Beispiel, wenn er jetzt läuft oder ist sehr stark belastet, dann braucht er natürlich mehr Sauerstoff. Das ist für den essentiell. Ja? Deswegen ist das ja auch so wichtig, die richtige Atemtechnik in Anführungsstrichen zu haben, also dem Lauf des Körpers zu folgen, wenn man läuft. Weil da braucht er eben viel Sauerstoff. Ja? Aber wenn er jetzt einfach im Bett liegt, dann will der ja eigentlich sich in die Entspannung bringen und einpennen. Oder,
ne? Also wenn ich morgens nach dem Aufwachen bei geöffnetem Fenster die Vögel zwitschern höre und weiß, da draußen klopft der Frühling so langsam ans Fenster oder so und dann im Bett liege, und dann so eine halbe Stunde so genieße und schön tief atme und bei diesem tiefen Atmen an wenig denke oder so, das ist für mich auch, du sagst ja, du bist ja gegen diese Rituale, also ich genieße das, also deine Mutter ist dann ja schon unten in der Küche, ab und zu hört man sie dann ja beim Müsli machen, so, aber ich genieße das, dass ich nur so da liege, in mir ruhe, diese Atemübungen mache, die mir gut tun, das Bauchfell hebt sich und senkt sich. Also,
Wer braucht das? Das braucht immer nur der Verstand. Niemand anderes braucht das. Der Körper braucht diesen Sauerstoff ja sowieso die ganze Zeit. Und der Körper möchte natürlich, dass wir eine andere Form von Atem bekommen. Also eine andere Form von lieber tiefer ausatmen, weil du automatisch mehr einatmest. Als sich nur aufs Einatmen zu konzentriere dich nur aufs Ausatmen. Dass du länger ausatmest, ja, als normal. So, und dann wirst du automatisch viel mehr einsaugen. Dann merkst du das auch in den Lungenflügeln und merkst das auch im Bauch. Aber der Körper braucht eben diesen Sauerstoff ja jeden Tag, zu jeder Zeit und nicht nur automatisiert in irgendwelchen, ich möchte mich entspannen. Meine große Kritik ist ja immer diese ganzen Entspannungsrituale. Das ist einfach, oder Meditation, ja, das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Ja, ich muss mich nicht irgendwo hinsetzen und dann meditiere ich mich irgendwo hin. So, und wenn der Körper sich entspannen will, wann ist die größtmögliche Entspannungsmöglichkeit für den Körper? Direkt im Zeitraum nach der größtmöglichen Anspannung. Und die allermeisten Menschenkörper sind überhaupt nicht aus sich natürlich angespannt. Die sind erschöpft, weil die einer Arbeit nachgehen, die sie nicht wollen. Oder weil die viel zu lange pennen. Weil die keine Ausdauer mehr haben, weil sie viel zu wenig Muskulatur haben. Ja? Die meisten Menschenkörper kennen ja gar keine echte Anspannung mehr. So, weil nach dieser Anspannung, dann kommt die große Entspannung. Aber die meisten Menschenkörper müssen sich entspannen, obwohl die noch nie richtig angespannt waren.
Ja, wenn ich jetzt, als ich mit Paul jetzt hier am Holzhorn war und ich da kaputt war, da war mir nichts nach Ausatmen oder wie auch immer, wo du sagst, ja, nee, denn als wir diese riesigen Klötze da in den Anhänger reingetan haben und wieder ausgeladen haben,
ja,
also das kostet Kraft,
ja, ne?
Und das kostet Luft.
Da hast du auch mehr und schwerer geatmet.
So, und
das merkst du daran, weil der Körper braucht ja mehr Kraft, er muss sich mehr anstrengen und dafür braucht er einfach mehr Lungenvolumen, dafür braucht er mehr Sauerstoff.
Ich habe ihn aber nicht dabei beobachtet, ich merkte eben nur, dass als der Anhänger voll war, war ich ganz schön kaputt.
Ja, ist ja auch gut so.
Ja.
Ich will nur sagen, danach, wenn du wirklich körperlich mal aktiv warst, danach merkst du, oh, was ist wirklich eine Entspannung. Und die meisten, die heute Entspannung machen, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach nur Verstandeszeit totgeschlagen.
Aber ne? Was ist im Lichtraum, wenn ich da liege und diese Stunde genieße, indem ich mich hinlege und entspanne?
Ja.
Da entspanne ich. Das ist.
Da entspannst sagen, du nicht wirklich.
Was mache ich? Da liegt nur mein Körper rum.
Da werden Problemgedanken zum Beispiel rausgeholt.
Nee.
Doch.
Da denke ich an gar nichts.
Eben, ganz genau. Bei uns ist ja der Unterschied, dass wir eben energetische Räume haben. Und die sind sozusagen mit ganz viel Licht gefüllt, mit ganz viel hochfrequenter Energie, die der Körper braucht. Und wenn diese Körperenergie oder diese Energie in den Körper geht oder in den Verstand, verdrängt sie immer etwas, was niederfrequent ist. Das ist ganz einfach.
Aber das fühle ich, das fühle ich gar nicht. Das ist für mich gar
Sollst nicht. Du auch nicht fühlen.
Ist das nachweisbar? Also bei mir verdrängt sich nichts.
Also doch,
ich genieße
es geht nicht
diese
anders.
Stunde, weil ich sage, das ist eine Stunde, die ich für mich habe. Mhm. Und da denke ich auch nicht an Hülsenfrüchte und so.
Ja, es geht nicht anders. Wenn du etwas, das ist ja, der Körper ist auch energetisch ein in Anführungsstrichen geschlossenes System. Und wenn du da was reingibst, wird immer etwas rausgedrängt. Das geht nicht anders. Ja? Das heißt, wenn du etwas Hochfrequentes da reinmachst, ja, dann geht immer etwas Tieffrequentes raus. So, und von den meisten Sachen kriegst du eben nichts mit, weil wir es energetisch im Hintergrund machen. Du fühlst dich erleichtert, weil du sagst, oh, ich habe jetzt mal nicht an Probleme gedacht. Aber du hast dich in Wirklichkeit nicht entspannt.
Aber wie willst du das messen oder wie ist das?
Ist nicht mal ein Anspruch. Also ich lade ja immer wieder hier in meinen Podcast, in den Hörlichtern Leute ein, die wissenschaftlich arbeiten für jede Studie. Ja, ich sage, wir haben so viele Lichtreisen mittlerweile. Wenn es jemanden gibt, der eine Studie machen möchte, mit, und darauf wollte ich eigentlich nochmal hinaus, mit Blutwerten oder mit Diagnosen, die Ärzte erstellt haben. Wir gehen jetzt auf Leute zu, die in Hospizen arbeiten, ja, denen wir anbieten. Wir würden auch, obwohl das wieder rechtlich schwierig ist, aber wir würden es auch kostenfrei machen, ja, aber rechtlich ist es für uns besser, wenn wir machen, ihr zahlt dann, was ihr möchtet für diese Reisen, wo Menschenkörper sind, die quasi schon sterben. Deswegen sind sie ja im Hospiz. Und wo wir sagen, so, wir würden die alle für den Preis begleiten, solange sie es brauchen, den sie zahlen können. Und wenn es nur 11,11 Euro sind. Ja? So, und dann könnt ihr euch ja eine Beweisvorstellung machen, was dann passiert. Aber es meldet sich keiner. Und die sich dann melden, die sagen, ja, ist aber so schwierig wegen und Probleme und das ist bei uns im Hospiz mit der Leitung ist so komisch und dies geht nicht und das geht nicht. Aber die Beweisführung ist ja für mich ganz einfach. Geh doch zu Ärzten mit deiner chronischen, schweren Erkrankung. Ne? So. Und dann lass dich doch mal von uns über einen längeren Zeitraum begleiten. Und lass das doch ärztlich begleiten. So. Und dann könnte man ja einen Beweis haben. So. Und bei diesen Lichträumen ist es ja auch so, da könnte man natürlich für sich ja vorher mal reingehen und sagen, okay, ich habe jetzt echt Angst, dass ich meine Miete nicht zahlen kann. Oder ich habe jetzt das Problem mit dem und dem. Und nach dem Lichtraum stellst du vielleicht fest, oh, das ist weniger stark. Das liegt aber nicht daran, dass du da eine Stunde liegst und einfach der Körper entspannt. Sondern es muss gearbeitet werden. Da muss quasi das, was jetzt raus soll, muss von etwas höher Frequentem ersetzt werden.
Aber der Mensch sagt ja immer so, Ursache und Wirkung. Ne?
Ja. Also
der Mensch ist ja so vom Verstand her gepolt. So, ich glaube nur an das, nicht an die Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Aber so ähnlich ist es ja so. Was fühle ich? Wir machen gern doch als Menschen immer einen Strich. Und was kommt da unten raus? Ist das ein negatives Feld? Ist es ein positives Feld? Wie verändert sich das? Und wenn ich das nicht wahrnehmen kann oder so, ist die Frage des Glaubens an diese Therapie oder an diese Heilung oder wieso überhaupt gegeben.
Also hört auf zu glauben. Das ist ja das, was ich immer sage. Das ist ja auch dieses schöne Filmzitat aus diesem super langweiligen Film Konklave, auf den ich einmal hingewiesen wurde. Ja, der fand ja zufällig zur Papstwahl, kam ja dieser Film raus, als der Papst verstorben ist. Also diese Zufälle, es gibt ja so viele Zufälle, ist wirklich Wahnsinn. Und wo ja diese Papstwahl organisiert wird. Und dann wurde der Film da gemacht und der das organisiert wird, hat so eine schöne Rede gehalten, wo ich dann gesagt habe, guck mal, da steckt auch mal was Lichtvolles in so unlichten Filmen wie über die Kirche. Ja? Der hat nämlich gesagt, der größte Feind der Kirche ist die Gewissheit. Der größte Feind der Kirche ist die Gewissheit, weil gäbe es Gewissheit, gäbe es keine Notwendigkeit mehr zu glauben. Dann gäbe es kein Geheimnis. Es gebe keinen Zweifel. Lasst uns beten, dass uns Gott einen Papst schenkt, der zweifelt. Und da steckt alles drin. Die Kirche lebt vom Glauben an irgendwas, an Ablasshandel, ans Fegefeuer. Ja. Wenn du glaubst, hast du verloren. Glaube ist immer, Glaube gleich Hoffnung und Zweifel. Nichts anderes ist Glaube. Du glaubst und du hoffst auf irgendwas, hoffst du. Aber du zweifelst auch, weil du bist dir dessen nicht gewiss. Und Gewissheit kannst du dir nur erlangen übers eigene Erleben. Deshalb würde ich niemals eine Lichtreise, ich schreibe das auch immer wieder rein bei uns, bucht die nicht, weil ihr glaubt, weil ihr hofft, hört auf damit. Macht das und sagt so, und ich werde ja nach einer gewissen Zeit sehen, was passiert.
Ja? Oder fühlen.
Oder wenn auch nichts passiert, passiert eben auch nichts. Ja? Weil man darf keine Wirkversprechen geben und sowas. So, aber wir haben halt auch schöne Feedbacks, wo wir immer wieder feststellen, ja, warum auch immer passieren ja da Dinge manchmal. Ne? Ja. Und deswegen ist es wichtig, wegzukommen von dem, ich glaube. Und da sind wir wieder bei den Hülsenfrüchten. Ja? Ja. Weil wenn ich jetzt glaube, Hülsenfrüchte sind gut, oder ich glaube, ich brauche Protein, ist das auch wieder keine Gewissheit. Und da würde ich sagen, nutzt doch die heutige Medizin und lasst euch mal ein richtiges, großes Blutbild erstellen. Und zwar wirklich mit den wichtigen Inkredenzien sozusagen. Und dann seht ihr ja, wo hat euer Körper einen wissenschaftlich nachgewiesenen Mangel. Und jeder Menschenkörper hat das, der sowas nicht macht. So, und dann hast du eben einen Mangel an Zink. Und dann sagst du, ja, dann musst du Zink zuführen. Also am besten über die Nahrung, ja, Produkte angucken, wo viel Zink drin ist. Oder viel Eisen, oder viel Vitamin D, viel Vitamin B, viel Omega-3 oder whatever, ja. Aber das Problem ist ja heute, dass man aufgrund von, da ist viel Protein drin. Ja, Protein ist gut, muss ich nehmen. Ja, also mein Arzt hat gesagt, ich brauche mehr Ballaststoffe. Jetzt muss ich mehr Ballaststoffe essen. Ja, wie viel braucht denn dein Körper? Braucht der das überhaupt?
Ja, aber ich meine, das ist, was heißt brauchen? Also so, wie ich mich wohlfühle und wie ich...
Das weißt du doch gar nicht. Wie viele Leute sind schon abgekratzt? Da kennen wir auch einige.
Die sich wohlgefühlt
haben. Die sich total wohlgefühlt haben und total gesund waren. Und von einem Moment auf den nächsten waren sie weg. Ja, also dieses Wohlfühlen... Das ist.
Wie ist das messbar? Wie ist Wohlfühlen ist für mich ja ein Zustand, wo ich Körper funktioniert, Körper fühlt sich leicht an, ich habe keine Beschwerden, die Muskeln tun nicht weh, die Knie tun nicht weh, ich kann mich bücken, ich kann gut einschlafen, ich kann gut aufs Klo gehen, was ja auch immer unterschätzt wird und viele nehmen da ja Medikamente, ne?
Ja.
So diese einfachen Dinge, die mein Körper denn schafft oder auch nicht schafft.
Ja, du bist ja auch in unseren Lichtreisen. Guck mal, dein Vater ist viel früher gestorben. Also es gibt erbliche Dispositionen, die quasi man mitbringt über den Menschenkörper, die dann auch irgendwann für Probleme sorgen. Und von denen man eben nichts mitkriegt, weil man die Füllstände nicht sieht. Wenn der Menschkörper gläsern wäre, ja? Und man würde bei jedem Organ immer wieder sehen, wie viel Prozent ist das jetzt wirklich in Hauptleistung, ja? Dann wäre das super einfach. Dann würde man sehen, boah, die Leber und die Niere bei vielen Leuten, die Entgiftungsorgane unter anderem und so weiter, riesige Probleme. Kriegen die aber gar nicht mit. Weil ihr die Leber nicht ruft, ey, ich habe Probleme.
Ja.
So, oder du hast irgendwelche Körperprobleme, wo du zum Arzt gehst, haben wir jetzt auch hier im Familien- und Freundesumfeld, was da teilweise Ärzte oder auch Krankenhäuser an Tipps geben, wo du sagst, das ist wirklich der Wahnsinn. So, wo man ja dann das Problem nicht gelöst kriegt. Ja, so zum Beispiel wie bei meiner Schwiegermutter, wo es ja dann hieß, also die völlig alles schwindelig, konnte nicht mehr aufstehen, ist umgekippt. Sind zum Arzt und ihr Superarzt hat dann gesagt, ja, da müssen Sie also hier zum Ohrenarzt, weil das ist ja Gleichgewichtssinn, das sitzt ja im Innenohr. Ja, so, dann kriegst du keinen Termin beim Innenohrspezialisten als Nasenohrenarzt, ja. So, dann ist sie ins Krankenhaus gegangen, weil dann auch der Blutdruck zu hoch war. So, und was macht das Krankenhaus? Ja, das schließt dann einfach an und ja, dann messen wir mal den Blutdruck. Haben wir nichts gefunden und dann ist der Tipp, man geht raus, ja gut, dann nehmen Sie mal ein bisschen Magnesium zum Beispiel. Das ist dann der Tipp aus dem professionellen Krankenhaus von jemandem, der jetzt auch in einem Alter ist, wo du sagst, okay, da ist vielleicht nicht so unwichtig, dass man da mal genauer hinschaut. So, und dann kommt sie zu uns, ich helfe ihr mit ein paar Sachen und auf einmal ist dann der Schwindel weg. Und dann sagst du auch, ja, ich reg mich ja manchmal wirklich auf, weil ich dann denke, wie wird da eigentlich untersucht? Ja, es wird ja teilweise gar nicht untersucht. Man macht ja noch nicht mal ein Blutbild zum Beispiel. Und man weiß die einfachsten Zusammenhänge manchmal nicht. Und das ist wirklich frustrierend, weil du siehst, wie viele sterben oder haben da echte Probleme durch, ne?
Ja, also ich stelle das ja auch fest, wenn ich dann mal zum Arzt gehe, zum Check-up oder mal ein Blutbild machen. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr leistbar, dass die Ärzte brauchen die Prognosen von Computern und irgendwelchen aufgezeichneten Linien oder aus Laboren oder wie auch immer. Bei der Vielzahl von Menschen, die zu den Ärzten gehen, muss ich die auch mal ein bisschen in Schutz nehmen, dass da gar nicht die Zeit ist. Man stelle sich vor, die haben, weiß ich nicht, 12 oder 15 Minuten pro Patient. Die müssen dann in den Computer, die müssen dann mal gucken, wer ist das, wen habe ich vor mir, was hat er für eine Geschichte, wie sehen die alten Ergebnisse aus und dann...
Und weißt du, was ich erwarten würde und was ich auch rechtlich einfordere von unserer super deutschen Bundesregierung, egal wer kommt, dass für die gleichen Regeln gelten wie für uns scheinbare Scharlatane. Ich muss zum Beispiel sagen, ich darf keine Wirkversprechen geben. Du machst das alles auf eigenes Risiko. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Heilpraktiker, ich habe eigentlich von nichts eine Ahnung. Also wenn, eigentlich sage ich ja indirekt, wenn du bei uns was machst und buchst, bist du ein Vollidiot. Ja, also ist eigentlich Scharlatanerie. Jetzt geht aber meine Schwiegermutter da ins Krankenhaus, hat jetzt Schwindel, hat erhöhten Blutdruck und kommt raus mit der Empfehlung, boah, wir sehen, ist eigentlich normal, nehmen Sie Magnesium.
Ja, In ihrem Alter.
Denk mal an meine Oma, die ja auch aufgrund einer Falschdiagnose, mehrfachen Falschdiagnose aus dem Krankenhaus gestorben ist.
Ja.
Solche Fälle gibt es ja zuhauf. Und das, was ich von einem Arzt verlange, ganz einfach verlange, ist zu sagen, ich weiß es nicht, was sie haben. Aber was passiert? Es werden entweder irgendwelche blinden Diagnosen gestellt. Wie viele Fehldiagnosen gibt es? Ja? Oder sie sind unvollständig. Also wenn ein Arzt zum Beispiel das sagen würde, ja, der würde sagen, ich vermute, dass es das ist. Ich weiß es nicht. Ich müsste Sie durchchecken. Ich habe nur 15 Minuten für Sie. Ich kann das nicht machen. Ja. Also bitte suchen Sie sich vielleicht noch andere Unterstützung. Dann ist doch alles gut. Aber es wird ja häufig dieses, ja, da ist der Arzt und die hauen sowas raus.
Ich verschreibe Ihnen mal was. Also wir versuchen das mal damit. Und dann gehst du, so wie bei deiner Mutter, ne?
Ja.
Mit dem Medikament, mit Bluthochdruck und so. Ja, nee, wenn Sie das nicht vertragen können, also dann verschreiben wir Ihnen nochmal was Neues. So, ne?
Bei Bluthochdruck, da kommt ja das nächste dazu. Also ein Hauptgrund für Bluthochdruck ist Arteriosklerose. Ja, das heißt, das ist die Verkalkung der Arterien. Das heißt, du hast Rohre, das sind deine Blutleitungen, so, und die verkalken jetzt. Das heißt, der Durchfluss des Rohres wird immer kleiner. Und dadurch hat das Herz Probleme, weil das muss viel mehr pumpen. So, und jetzt sagt man, okay, klappt nicht so richtig. Wir verdünnen einfach mal das Blut. Weil wenn wir das Blut verdünnen, dann fließt das ja besser durch. Also wir stoppen nicht die Arteriosklerose, das geht dann weiter zu. Ja, wir verdünnen das Blut, wo man sagen muss, aber ist das nicht wichtig, dass das Blut die natürliche Dicke hat für sich?
Ja, man kann da ja keinen Rohrreiniger reinkippen, ne?
Also doch, kann man machen. Also ich darf ja keine Tipps oder sowas geben. Aber das sind alles Sachen, wo wir auch energetisch mit bei helfen können, ohne Wirkversprechen und all das. Und wo man sich vor allen Dingen erstmal Normales hier, was du bei uns ja auch trinkst. Ich würde immer empfehlen, kauft euch eine vernünftige Filteranlage. Richtiges, reines Wasser. Genug Wasser trinken.
Anne, das ist gut. Da trinke ich dann nochmal einen Schluck. Ne?
Ja, und ich habe das ja auch schon als Beweis mit meinem Schwiegervater durchgehabt. Da haben wir das ja nur... Weil der ja dann Gallenstein, starken Gallenstein hatte und man gesagt hat, so, also wenn sie nicht operiert werden, dann sterben sie heute Nacht, weil die Gallenflüssigkeit, die tritt über, die platzt dann, dann haben sie das im Bauchraum und dann sind sie nicht mehr zu retten. So. Und dann war ich doch im Krankenhaus bei ihm, ja, weil Notfall und Panik und sowas. Und da habe ich gesagt, vertraust du mir dein Leben an? Und dann hat er gesagt, ja. Ich sag, gut, dann machst du jetzt 30 Tage mal das, was ich dir sage. Dann hat er ja nur unser Wasser getrunken, dann hat er mit Kokosöl seine Sachen gebraten. Und er hat Apfelessig dann immer noch mitgetrunken. Ja? So. Und dadurch ist dann zum Beispiel sein Gallenstein kleiner geworden, weggegangen. Auch nachweisbar. Nach 30 Tagen. Weil ich gesagt habe, kannst dich ja in 30 Tagen immer noch operieren lassen. Oder kannst dich regelmäßig untersuchen lassen. Heißt nicht, dass das immer so ist und dass das immer überall bei hilft. Aber ich will ja nur sagen, es gibt doch auch viele natürliche Sachen, die man ausprobieren kann. Und man kann doch nicht einfach nur sagen, oh, ja, das ist jetzt normal. Also was für ein Wahnsinn, da geht einer hin und hat Schwindel. Sag ich, ja, finden wir jetzt auch nichts. So, oder hast du jetzt ja zu hohen Blutdruck? Ja, das ist dann irgendwann auch normal. Hä, wie, das ist normal? Hülsenfrüchte.
Alle. Ja, ich wollte gerade nochmal an unser Thema erinnern, aber, ja, aber nicht an einen Vortrag.
Das war doch, ne, dein Einstieg,
ja,
zum Thema, so, die haben Omega-3 oder die haben Ballaststoffe, Proteine, ja, ja. So, und dann ist es doch wichtig, wann esse ich die Hülsenfrüchte? Dann ist es doch wichtig, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt quasi ein Defizit bei irgendetwas.
Ja,
und dazu muss ich das doch wissen.
Ja, ja, da haben wir aber eine ganz schöne Kurve gedreht.
Das liegt ja an dir wieder.
Vom Defizit und von deinem Messstab am Unterarm, welche Dinge der Körper so braucht, ne? Haben wir ja trotzdem einen kleinen Ausflug gemacht. Ne?
Aber es ist doch wichtig, dass man nicht einfach blind irgendwelchen Tipps folgt, weil das machen doch die meisten. Die sagen dann, oh, jetzt haben die da über Hülsenfrüchte gesprochen, jetzt muss ich mir ganz viele Hülsenfrüchte, jetzt esse ich nur noch Hülsenfrüchte. Nee, aber man kann ja einfach mal gucken, okay, was steckt in Hülsenfrüchten drin? Haben wir ja gerade gesagt. So, und man kann ja auch mal Sachen ausprobieren. Man könnte ja mal sagen...
Dafür würde ich ja werben. Also jetzt mal zu sagen, wir probieren das mal aus. Tut mir das gut? Bekommt mir das? Forciere ich das mal? Ist es nachhaltig? Kommt das aus der Region? Oder kommt es aus Übersee? Oder wo kommt es überhaupt her?
Ja.
Und da ja nun in Deutschland immer vermehrt auch Hülsenfrüchte angebaut werden.
Mhm.
Also das nimmt ja ständig zu. Gibt es ja auch Menschen, die mehr Hülsenfrüchte essen und dem vertrauen und ihre positiven Ergebnisse für sich gefunden haben. Dass sie, wenn sie Hülsenfrüchte essen, dass sie sich für sich selber etwas tun, dass es ihnen besser geht und wohler geht, als Dinge zu kaufen, die Convenience oder die sehr viele Zusatzstoffe haben.
Mhm.
Und außerdem ist es, je mehr, habe ich schon mal irgendwann mal was gesagt, je mehr Hülsenfrüchte wir auf den Äckern haben, desto weniger müssen wir in den Boden reingeben, weil ja nun die ganzen Hülsenfrüchte als Schmetterlingsblütler dann auch diese Knollenbakterien, also die Stickstoffe aus der Luft aufnehmen und in den Boden reingeben. Es ist ja nicht nur die Hülsenfrüchte, erstmal die Lagerung ist, weiß ich jetzt nicht, Erbsenbohnen, wie lange man die lagern kann, mehr als ein Jahr. Also man hat eine gute, vernünftige Verpflegung für die Wintermonate. Wenn es kein frisches Gemüse gibt, kann man darauf zugreifen, ist lagerfähig, ist jederzeit anwendbar, wird hier meistens in getrocknetem Zustand verkauft.
Mhm. Gut, abwaschen vorher, das kann ich immer halt noch sagen, ne? Steht ja bei manchen auch drauf, dass man das wirklich vernünftig mehrfach abwäscht und das Wasser dann auch wegkippt. Und du kannst es halt auch immer wieder schön verwenden. Nicht nur als, ich sag mal, das klassische Gericht, du hast jetzt dein Schnitzel und deine Kartoffeln und deine Bohnen oder so. So, ich mag ja auch diese Mischungen. Ne? Also ich will jetzt nicht wieder auf meinen Spitzkohl oder den Wirsing, jetzt bin ich ja auch, mache ich ja auch wieder ein bisschen mehr Wirsing, aber ich brate ja auch gerne in meiner Schmorpfanne jetzt. Ja. Und das ist einfach herrlich. Kannst du auch mit Linsen machen, oder habe ich jetzt letztens mit Blumenkohl auch gemacht. So, dann brätst du das an, machst das quasi ein bisschen mit Gemüsebrühe, ziehst das ein bisschen hoch, würzt das, machst hier ein bisschen vegane Butter damit rein oder normale Butter, wie du das magst. Und dann nimmst du einfach zum Beispiel Kokosmilch. So, und die vermischst du dann zum Beispiel mit gelber oder ich nehme gerne rote Currypaste. Holst dir dann vielleicht noch ein schönes indisches oder asiatisches Gewürz, machst das mit rein. So, und lässt das dann in der Pfanne ein bisschen brutzeln. Und zum Schluss kannst du noch ein bisschen Soßenbinder reinmachen.
Und wo sind jetzt meine Hülsenfrüchte?
Ja, die könntest du ja auch da mit reinmachen. Kannst du es ja mit Hülsenfrüchten machen.
Natürlich.
Ich will nur sagen, das Problem ist ja, wenn du jetzt Hülsenfrüchte so pur isst und hast vorher noch keine Hülsenfrüchte gegessen, also ich sage jetzt mal vor allen Dingen so Linsen und sowas, ne? Oder Kichererbsen, dann sagen vielleicht manche, ich weiß ja nicht. Wenn du dir das jetzt aber ein bisschen Verleckerschmecker bist, und machst dir eine schöne, bei den Soßen, nehmt doch einfach Kokosmilch. Das war auch schon mal ein schöner Start, ja? Dann hast du deine Kokosmilch, hast du natürlich auch ein bisschen Fett und sowas mit dabei, schon klar. Und dann machst du dir eine schöne Paste mit rein, so.
Aber es wird ja auch, du kannst ja auch Linse als Salat machen, du kannst sie vorkochen, du kannst sie beimischen, du kannst einen Auflauf machen mit Hülsenfrüchten, du kannst einen Eintopf machen, also als Start nicht nur Linsensuppe oder jetzt schreien ja alle immer nach Kürbissuppe. In den ganzen Lokalitäten kriegst du ja dann immer überall eine billige Kürbissuppe, aber die Linsensuppe kommt nicht vor.
Ja, das sind ja auch so diese schweren Gerichte, ne?
Ja.
Das sind ja eigentlich so diese Winter, gut durch den Winter kommen Gerichte.
Aber die kann man ja auch leicht machen, indem man sie nicht so schwer kocht oder nicht so viel davon isst.
Aber ich wollte ja nur sagen, ich bin ja immer ein großer Freund, die Sachen auch mal beizumischen, also für den Start.
Gerade bei Kichererbsen, ne? Das ist ja auch, auch ich sag mal, gewöhnungsbedürftig, ne? Die Kichererbsen, ne?
Ja.
Dabei muss man ja wissen, dass die, weiß ich nicht, 5000 Jahre vor Christi gab schon die Kichererbsen.
Ja, das gibt es mit Sicherheit alle schon länger.
Ja.
Ne? Wer gern Humus isst, hat damit ja auch kein Problem.
Ja. Das ist doch aber, wird doch im asiatischen Bereich oder in Afrika oder in Indien oder so, da wird doch die Kichererbsen, ne? Kichererbsen heißt ja Kichre, kommt ja aus dem irgendeiner alten Sprache und sowas.
Jetzt,
wieso ist die Kichererbse...
Klingt nach Latein, ne?
Ja, zur Kichererbse geworden, ne? Mhm. Weil das abgewandelt wurde und das ist immer die kichert ja nicht, ne? Es sei denn, wenn du auf dem Klo bist, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht ausprobiert, ne?
Ja.
Nein, ich will ja nur dafür werben, es auch mal auszuprobieren und es jetzt erstmal in kleinen Dosen beizumischen oder... Wenn du jetzt türkische Küche, tunesische Küche, nordafrikanische Küche, indische Küche, da wirst du überall die Kichererbse finden, die in kleinen, mit in Kokos gebratenen kleinen Bällchen oder so angereicht
wird. Also ich würde dazu raten, nehmt ein Gericht, was ihr sowieso gerne esst und guckt mal, welche Hülsenfrucht dazu passt.
Ja.
Ich würde es beimischen. Ich würde nicht jetzt, weil das habe ich ja auch häufig gemacht, dann machst du ein eigenes Gericht und dann sagst du dir, das ist irgendwie so, weiß ich nicht. So. Dann habe ich auch rote Linsen oder Beluga-Linsen und schwarze Linsen, ne? Und also die gelben Linsen und dann probierst du das aus und sagst du, so solitär, okay. Ja. Aber wenn du dann ein bisschen Gewürz ran machst, da geht es ja schon los. Oder du hast so eine kleine Soße. Ja, also für den Körper geht es ja nur um die Nährstoffe. Das ist ja ganz wichtig, immer wieder zu wissen. Der will die Nährstoffe, die da drin sind. Und der sagt, ja, schieb mir das doch einfach rein. So, aber der Verstand will ja auch ein bisschen Geschmack haben. Und das ist eine Möglichkeit. Also seine Gerichte sozusagen abzugraden.
Oh, ne? Yes.
So wie du es gesagt hast, du hast einen Salat, dann machst du mal ein paar Linsen mit rein. Und dann würde ich aber auch wirklich, ich würde eher dann mit den gelben Linsen anfangen, die nicht so geschmacksintensiv sind, die ein bisschen milder sind, ein bisschen sanfter, nicht da gleich, ne?
Ja, das ist ja wie bei normalen Nudeln oder so, dass man dann eher später zu Vollkornnudeln kommt und nachher gar nichts anderes mehr mag als Vollkornnudeln. Wenn man sie als normaler Nudelesser gleich mit einer Vollkornnudel anfängt und gerade bei Kindern, dann sagen die, oh, das schmeckt aber komisch, weil man ich sag mal, den alten Geschmack eben kennt.
Ja, und wenn du keine Soße dabei hast, das ist ja der große Vorteil von Soßen.
Ja, du bist ja so ein Soßler. Wenn du meinst, du willst ja durch, du warst ja nun schon bei Kokosmilch und Kokoswasser und so. Mhm. Und da gebe ich dir mal einen Tipp. Es gibt nämlich eine Hülsenfrucht, die wird einfach nur von den Amis geliebt. Das ist ja die Erdnuss.
Ja.
Die Erdnuss ist ja keine Nuss, sondern die Erdnuss ist eine Hülsenfrucht.
Ja.
Wird auch immer ein bisschen verkannt.
Ja.
Und wenn man ein vernünftiges Erdnussmus nimmt, dann kann man auch mit
das ist eine Kalorienbombe, du.
Ja, aber, aber dazu mischen und ein Süßchen machen. Mhm. Das, was heißt Kalorienbombe? Das ist ein...
Na, Erdnuss, Erdnuss
ist eine Hülsenfrucht. Ja, nicht die Butter. Also ein Mousse, also die Butter nicht mit Fett angereichert, sondern das Erdnussmousse. Mm. Oder du kaufst dir ein paar Erdnüsse und malst sie klein und gibst sie dazu. Mm. Und das ist eine Hülsenfrucht, die man auch immer gut beimischen kann.
Aber dann würde ich die lieber ein bisschen anbraten. Ja?
Guck mal, die Erdnuss...
Hast du Röstaromen und hast die als Crunch über dem Salat.
Oder so.
Ne? Also das ist... So manche Sachen finde ich auch nicer, dass man das auch so als Topping dann macht.
Oh ja.
So obendrauf.
Das hört sich, ja, genau.
Ja, das ist einfach wie, du hast jetzt Kartoffeln gekocht und jetzt machst du ein bisschen Petersilie oder ein bisschen Dill rüber oder sowas. Das ist ja halt gleich was ganz anderes, ne?
Ja.
Ja. Das ist natürlich keine Hülsenfrucht jetzt.
Das ist natürlich keine Hülsenfrucht. Ne? Ja, aber ich habe jetzt ja noch mal was gelesen. Fand ich also irgendwie ganz gut. Die machen ja mit der Kichererbse. Haben die Experimente gemacht. Fand ich auch noch toll. Ne?
Jetzt kommt's.
Also mit der Kichererbse, da haben amerikanische Forscher den Mondstaub nachgeahmt. Also die haben den Mondstaub, den sie irgendwann mal mit irgendeinem Satelliten da oben ausgebuddelt haben.
Genau, ja klar, die Mondlandung, ne?
Nein, nicht die Menschen, die das eingebuddelt haben.
Auf dem Mond. Oh, bitte nicht über den Mond reden.
Nein, ich fand das nur kurios.
Ja.
So, auf was Menschen so kommen.
Ja, ja.
Ne? Aus erstem Mal fand ich das ja mit dem Thunfisch ganz gut, dass man versucht, das nachzuahmen mit Ackerbohne und Erbse und Kapern und solchen Dingen. Also Kaper ist ja auch, wird ja auch nicht in Deutschland überhaupt gern gesehen oder so. Kapern, das ist...
Königsberger Klopse höchstens,
ne? Ja, rein. Aber dass die Kaper auch was verfeinern kann und eben auch natürlich ist.
Das ist halt sehr kräftig.
Sehr kräftig.
Viel von isst, das ist natürlich schon...
Ja, das kann man aber auch klein machen und beimischen oder so. Das hat also so einen Akzent dann, muss ich sagen. Na, jedenfalls haben sie in Amerika diesen Mondstaub nachgeahmt und dann haben sie ja Versuche gemacht. Und es ist ihnen wirklich gelungen, die Kichererbse in diesem Mondstaub zu kultivieren. Und die hat auch getragen. Also ich fand das... Was Menschen machen sich Gedanken. Und die dürfen sich auch mal. Ja, man muss auch, du lachst jetzt immer so.
Klar.
Man muss auch mal was wagen.
Ja,
und mal was ausprobieren.
Der Mond, wann war die Mondlandung? 1969, ne? Und seitdem, das Merkwürdige ist, seitdem war niemand wieder auf dem Mond, obwohl die Technik ja viel besser geworden ist. Also es ist wirklich verrückt. Man muss schon sagen, es ist wirklich verrückt. Und wer hat eigentlich die Kamera? Es gibt ja da diese Kamera, die dann filmt, wie diese Mondsonde oder dieses Raumschiff, wie das abfliegt, wo ich mich immer gefragt habe, wer hat eigentlich die Kamera wieder mitgenommen? War da noch eine zweite Raumkapsel,
die
Kamera mitgenommen?
Also es geht ja nicht darum,
und die wehende amerikanische Flagge in einem Vakuum.
Ja.
Die den Wind weht.
Mein Gott,
mit Schatten.
Ich will ja nun nicht jetzt über die
Mondlandung. Du hast mit Mondstaub angefangen. Da muss ich natürlich sagen, Mondstaub.
Ich wollte ja nur mal ein bisschen was Kurioses sagen, was ich irgendwie abenteuerlich fand, dass man auch solche Dinge versucht und unter Fazit ist ja...
jetzt kommt das Fazit, da bin ich gespannt.
Nee, Fazit ist ja, dass man auch versuchen muss, zur Ernährung der Welt Dinge auszuprobieren, wie man Lebensmittel unter welchen Voraussetzungen, klimatischen Voraussetzungen produzieren kann, die vielleicht auch da in Afrika oder Indien oder wo sie gemacht werden, mit den klimatischen Bedingungen viel zu wenig Wasser, dass man die Pflanzen weiterentwickelt. Und dieses Nahrungsmittel saisonal und regional verfügbar macht.
Gibt's alles schon. Wie ist eigentlich Dubai entstanden?
Hör bloß auf.
Eine Stadt in der Wüste, die Wasser ohne Ende hat, wo eigene Wasserseen angebaut wurden, wo es auch Möglichkeiten gibt, wie das Wasser aus der Luft gesaugt wird und sowas. Ja? Also es geht, das ist alles nur eine Frage des Geldes und des Willens. So, ja. Und man will diese Länder so lassen, wie sie sind. Und die Leute, die da quasi als Diktatoren herrschen, in Afrika zum Beispiel, die haben gar kein Interesse daran, dass es der Bevölkerung teilweise besser geht. Das wollten die gar nicht. Ja, so in einer Welt, wo du alles machen kannst, wo du ja zum Mond fliegen kannst.
Und Mondstaub einsammeln.
Wo du Raketen ins Weltall schicken kannst. Okay, kommt irgendwie auch keiner im Weltall, wir merken so richtig an. So, das ist wirklich verrückt. Ja, also wo du jedenfalls alles machen kannst, ja. So, da geht sowas nicht. Also da kann man die Welt nicht ernähren. Also da müssen, das ist ja der Wahnsinn, da müssen quasi Hilfsorganisationen oder wir private Spenden aufbringen für Tiere in Not, für Kinder in Not, für arme Länder. Aber es werden denn Milliarden über Milliarden einfach so als Sondervermögen, Schulden sind ja keine Schulden, also als Sondervermögen aufgenommen für Waffen und für anderes.
Jetzt wollen wir aber nicht politisch werden.
Nee, das hat ja nichts mit Politik erstmal zu tun. Das ist ja nur mal eine Feststellung, wo man sagt, es ist doch jederzeit möglich, die Welt mit allem zu versorgen. Es muss auf dieser Erde niemand unter Armut leiden. Niemand muss das. Aber es ist überhaupt nicht gewollt.
Aber es passiert doch.
Ja.
Es herrscht Armut. Und
weil es bewusst das System ist. Ganz genau, so ist das.
Ja. Wir beide sollten aber erstmal damit anfangen, den Menschen da draußen,
also euch,
etwas über natürlich zu erklären, im Rahmen unserer beiden Möglichkeiten, auch im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und nur dazu wollen wir erstmal einen Beitrag leisten. Also wir fangen ja erstmal klein an.
Ach, erstmal? Und danach kommt dann noch mehr,
oder wie? Vielleicht kommen wir ja dann noch zu größeren Dingen.
Ne? Na ja,
liebe Leute. Also ich glaube, wir haben heute mal wieder gut ausgeschwätzt, ne? Also sind einiges losgeworden.
Ja, mach doch nur mal so ein Fazit zu Hülsenfrüchten jetzt. Über die hast du ja fast gar nichts erzählt hier bei deiner Hülsenfruchtfolge.
Ja, weil ich ja nun ständig unterbrochen wurde von dir zu den wirklich wichtigen Dingen. Nein, mein Spaß beiseite. Es hat alles seinen Platz und seinen Wert, das muss auch mal gesagt werden. Und wir wollen ja nicht die Menschen nur noch anleiten und Tipps geben. Wir wollen ja auch ein bisschen aufklären und da muss jeder draußen sich sein eigenes Bild machen und vielleicht hilft ja das eine oder andere bei der einen oder anderen guten Tat auch für den Körper.
Ach, war das jetzt schon dein Abschlussfeedback?
Das war schon
mal. Warte mal, dann stehe ich auf und dann hast du noch mal deine Zeit. Du hast doch immer noch deine Zeit mit deinen Fans.
Mit den Leuten da draußen.
Also Kommentare noch schreiben ist wichtig.
Kommentare schreiben?
Ja, Fragen, das freut dich ja immer. Den neuen Kanal abchecken. Ja. Da auch fleißig kommentieren, abonnieren, weiterleiten.
Ja, trotzdem freuen wir uns über die Zuschriften, über die vielen kleinen roten Herzen natürlich auch. Wir nehmen aber auch eure Empfehlungen nochmal auf. Wir werden das alles natürlich noch abarbeiten, aber alles zu seiner Zeit. So, Freunde da draußen, bleibt gesund und munter und guten Start in den Frühling.